Liebe Schwestern und Brüder, Jesus beginnt seine Verkündigung im Markus-Evangelium des Volkes, sozusagen die Volkskatechese, indem er in Gleichnissen zu ihnen spricht und macht mit dem ersten Gleichnis klar, was die Grundlage ist. Das ist sozusagen das Grundgleichnis. Bei der Predigtausbildung nehme ich das immer her und sage, lasst uns sehen, wie ist eigentlich Jesus mit dem Wort Gottes umgegangen? Wie predigt der eigentlich? Und er greift Bilder aus ihrem Leben auf. Die meisten waren Bauern oder Fischer und deshalb greifen diese Gleichnisse die Lebenssituation der Menschen auf. Und natürlich das Spannendste ist eben, man hat das Ganze den ganzen Winter irgendwo noch Korn aufbewahrt, das man nicht gegessen hat, gutes Korn, um es auszusehen. Aber wenn das nicht Frucht gebracht hat, ist schnell eine Katastrophe passiert. So riesen Speicher, wie wir heute haben, gab es nicht. Und damals war der Boden nicht so bestellt mit super Profi-Geräten, sondern bei der Handarbeit, es war mühsam. Und es war klar, ein Großteil geht nicht auf, weil da eben Wege sind, Donnern sind, alles Mögliche. Jesus beobachtet das und sagt, genau so ist es, wenn ihr mir hört und wenn ihr auf Gott hört. Euer Herz, eure Fähigkeit zuzuhören, ist begrenzt. Entscheidend ist, dass es bei euch auf guten Boden fällt. Ich sage ja immer gerne, das ist zuerst eine Verlierergeschichte, ein Dreiviertelteil geht gar nicht auf, aber wenigstens ein Viertelteil, 30, 60 und noch hundertfach, am Ende bleibt trotzdem mehr als das Zehnfache an Ernte übrig. Das ist das eine, die Gleichnisse. Und dann sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, höre. Ja, sowas Blödes. Klar haben wir alle Ohren. Aber da provoziert er, typisch orientalisch, zu was habt ihr eigentlich Ohren gekriegt? Und jetzt kommt der Überstieg, ihr müsst nicht bloß das Äußere hören, sondern was dahinter steckt. Deshalb ist es ja ein Gleichnis. Griechisch Parabolä, eine Parabel, das, was ich dazu lege, sozusagen zur äußeren Geschichte. Jesus mutet uns zu, so wie wir auch unser Leben deuten, unsere Lebensgeschichten, was ist sozusagen der Kontext, was läuft da eigentlich mit, damit wir es gestalten. Und als er mit ihnen alleine war, das gefällt mir beim Lukas, dass er das noch schildert, dass seine eigenen Jünger genauso sozusagen blöd sind, dass sie sagen, wir haben das nicht verstanden. Jesus, erklär uns das bitte. Und er provoziert sie nochmals und zitiert aus dem Buch Jesaja, sie sollen hören, aber nichts verstehen, sie sollen sehen, aber nichts begreifen und gar nicht umkehren. Er provoziert sie, Konfrontation. Aber er gibt ihnen dann eine Brücke und erklärt ihnen, und jetzt kommt etwas Entscheidendes, dass die tiefere Schicht des Gleichnisses eben die Bilder sind, die dahinter stecken. Das alte Wort heißt Allegorie oder Metapher. Bei der Allegorie lege ich etwas dazu. Und das ist eigentlich schon die Auslegungsart gewesen, eben auch der Pharisäer, der pharisäischen Schule. Und geht eigentlich auf ein Grunderleben auch zurück im Judentum. Wenn zum Beispiel eine Ehe stattfand, gab es zuerst den Heiratsvertrag. Da wurde alles geregelt. Und im übertragenen Sinn hat Gott sozusagen deinen Vertrag geschlossen im Dekalog, das sind mein Bund. Aber es genügt eben nicht bloß diese Ebene. Das haben wir jetzt geregelt, das machen wir jetzt so. Da sind wir Deutschen ja gut, aber wenn wir nicht weiter fragen, wie erfüllen wir denn wirklich von innen heraus dieses Gebot? Das erfahren Sie ja auch in der Ehe, wenn Sie gesagt haben, ich mache das, du machst das. Dann machen wir es halt, so geht die Liebe kaputt. Es braucht eine tiefere Ebene und das ist vor allem das Hohelied der Liebe. Da singt der Bräutigam zur Braut und es ist klar, so musste dieser Hochzeitsvertrag im Persönlichen übertragen werden, da kommen dann eben die Bilder. Du bist für mich wie eine Gazelle, die Zähne, wie die Felsenbraut. Und da wird es sehr, sehr poetisch, diese Bilder, die zu Herzen gehen. Und ich frage mich, unser Glaube, von welchen Bildern lebt der eigentlich? Was ist die Seele unseres Glaubens, dessen, was wir bekennen? Und Jesus macht deutlich, da ist am Anfang der Vogel, der das wegpickt. Natürlich gibt es das Böse, das uns ständig dazwischen funkt. Da ist die erste Begeisterung, die schnell erloschen ist. Und dann bei Lukas, er erweitert die Liste der Dornen, wofür die stehen, noch um eins. Das heißt, die Sorgen und der trügerische Reichtum, die uns ständig beschäftigen. Und er sagt noch, die Gier nach den anderen Dingen. Ständig, das fehlt mir noch und das fehlt mir noch. Das sind Disteln und Dornen. Eine klare Anweisung, wo der Mensch gefährdet ist, nicht aus dem Wort Gottes zu leben. Guter Boden, Humus, die sagen, ich will verstehen, was du mir sagst. Ich will das mit Leben füllen. Wir müssen nicht alles auf einmal. Ich bin so dankbar, wie gesagt, für dieses Wort von Roger Schütz als Jugendlicher, wo er gesagt hat, lebt das Wenige, was du vom Evangelium begriffen hast. Aber versuch, das wirklich möglichst zu leben. Und ich komme noch einmal, für mich ist diese Allegorie auch in der Schrift Unterweisung, in den Klöstern gab es ja in der Lectio Divina diesen zweiten Sinn entscheidend wichtig. Die Bilder, wofür stehen sie eigentlich? Wohin ziehen sie uns dann? Wozu laden sie uns dann ein? Wir dürfen und sollen bitten, dass wir nicht einfach bloß Verträge aushandeln und dann streiten über unsere Glaubensinhalte, sondern einmal sagen, was berührt dich eigentlich? Auch das war eine wichtige Erfahrung, als ich als Jugendlicher in Taizé war. Rede doch mal drüber, wo tust du dich schwer, wo sind deine Zweifel, wo ist deine Sehnsucht? Was suchst du eigentlich? Wie lebst du dein Leben? Wie lebst, was heißt für dich christlicher Glaube? Und dann wird es persönlich. Und dann kommen die eigenen Erfahrungen, und dann kommen die eigenen Bilder. Und dieser Austausch, dazu lädt uns Jesus im Grunde genommen auch wieder ein. Und dazu möge er uns stärken. Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.